Domradio Menschen.
Das ist die Musik zu dem Film Schindlers Liste. Der Film erzählt von Oskar Schindler und seiner berühmten Liste. Wer auf dieser Liste stand, wurde in Schindlers Fabrik gebraucht und konnte so der Deportation in ein Vernichtungslager entkommen. Mehr als 1000 Juden, fast 1200 Menschen standen auf dieser Liste, darunter ein Kind, Michael Emge. Und das ist heute unser Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Domradio, die Sendung Menschen. Unser Gast heute ist Michael Emge. Als Kind polnischer Juden kam er in ein Konzentrationslager und hat das überlebt, weil er auf Schindlers Liste stand. Am Anfang der Sendung steht der Fragebogen, in dem immer schon ein paar wichtige Themen zur Person auftauchen. Deswegen bitte, Michael Emge, Alter?
79.
Familie?
Verheiratet.
Religion? Welche Religion?
Halb und halb.
Halb und halb. Wie gerne halb und halb? Das heißt halb jüdisch, halb christlich heißt halb und halb. Wie gerne?
Das ist schwer zu sagen.
Da wiegt er den Kopf. Beruf?
Musiker.
Gibt es sowas wie eine Berufung in Ihrem Leben?
Nicht unbedingt.
Jetzt kommen ein paar Fragen zu Ihrer Person. Im Konzentrationslager im Hundezwinger zu arbeiten, das war für mich als Kind?
Sehr wichtige Sache.
Wer ein Musikinstrument im Konzentrationslager spielen konnte?
War sehr wichtig.
Weiterleben nach dem Konzentrationslager geht nur in dem?
Oder man vergisst, oder man verdrängt, oder man muss mit die ganze Sache weiterleben.
Ich bin Musiker geworden, weil?
Das war Begabung.
Menschen vertraue ich nicht mehr, weil?
Das im Grunde genommen, das ist gekommen, also von Kriegszeiten, Ghetto und Konzentrationslager, meine Erfahrung und auch nach dem Krieg.
Heute gehe ich in Schulen und erzähle von meiner Zeit, als ich Kind war im Konzentrationslager, damit?
Damit die Kinder das richtig verstehen, was ist passiert. Weil leider in dieser Beziehung, also gerade in die Schulen, Gymnasien, ist erste Sache ist ein Tabuthema. Zweite Sache, man auf diesem Feld, man improvisiert, man kann sagen, weil das ist keine von Ministerien oder so etwas überhaupt gar nichts verlangt. Die Schulen und Gymnasien improvisieren in dieser Beziehung.
Und die letzte Frage, die alle Gäste, durch die alle Gäste durch müssen. Gott ist für mich
sehr wichtig.
Mehr zu all diesen Fragen jetzt in dieser Sendung. Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Michael Emge und die Musik, die Sie da hören, das ist die Musik, die für Steven Spielbergs Film Schindlers Liste komponiert worden ist. Und die Geige, die Sie gleich hören, die spielt Itzhak Perlman. Da ist er. Steven Spielberg hat 1993 einen Hollywood-Film aus dem Leben von Oskar Schindler gemacht. Schindler war ein Industrieller, der vom Krieg der Deutschen in Polen profitieren wollte. Das hat er dann auch getan, mit einer Emaillefabrik. Und schließlich hat er diese Fabrik dazu genutzt, um 1200 Juden zu beschäftigen und sie so vor dem Tod zu bewahren. Michael Emge, die meisten Menschen haben von Oskar Schindler erst durch diesen Spielberg-Film erfahren. Der Film ist einerseits hoch gelobt worden, er bekam zum Beispiel 7 Oscars, und andererseits ganz viel angegriffen worden aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Ein Vorwurf war, dass die Ermordung so vieler Juden einfach kein Spielfilmthema sein dürfte. Michael Emge, Sie haben selber als Kind auf dieser Liste gestanden. Sie wissen also wirklich, was in diesem Film dargestellt wird. Und Sie waren enttäuscht, als Sie aus dem Kino wieder rausgekommen sind, als Sie den Film über Oskar Schindler gesehen haben. Warum? Was war diese Enttäuschung?
Ganz, im Grunde genommen, der ganze Film entspricht nicht der Realität. Das ist die erste Sache. Zweite Sache, der ganze Film ist kein Dokument als Film, nur der Spielberg hat das gemacht als Kommerz. Mhm. Das ist klare Sache. Wenn man weiß haargenau, wie war das und wie ist das alles zustande gekommen und so weiter und so fort. Da man muss im Grunde genommen, wenn man macht so einen Film, da muss man gute Berater haben oder mindestens 2, 3, die wirkliche Zeugen hereinholen und sagen, Leute, ich mache so einen Film, erzähl mir, wie war das?
Was hätten Sie getan, wenn Sie Spielberg gewesen wären? Oder wenn Sie Spielberg hätten beraten können, noch besser? Was hätten Sie ihm gesagt, was er tun soll, was er darstellen soll?
Erstens soll er das machen, wie es war. Das ist die erste Sache. Der Spielberg erzählt zu viel von Weibergeschichten, was der Schindler hat gehabt, von Banketts und so weiter. Aber die Hauptsache, die ganze Realität, dass im Grunde genommen von einer Seite der Schindler hat vorgehabt, obwohl ich vermute, dass die Deutschen wussten nicht davon, dass er beschäftigt sich mit solchen Gedanken. Aber im Grunde genommen, Brennitz war ein normaler Konzentrationslager. Das war eine Filiale von Großrosen. Und das war kein Schlaraffenland beim Schindler. Überall wurde gesagt, der Schindler hat eigene Konzentrationslager oder ein Arbeitslager. Der Schindler hat überhaupt kein Lager gehabt und kein Konzentrationslager. Ist ein Fehler bei Ihrem Text dort, dass in Krakau, in die Emalien, also in Töpferfabrik, waren nur 600 auf die Schindlerliste. Waren 1200.
Das heißt, Sie sagen, man hätte in dem Film viel deutlicher machen müssen, dass dieses Lager, in dem die Juden waren, die bei Schindler gearbeitet haben, eben genauso, also dass sie unter den gleichen Bedingungen gelebt haben wie alle anderen Juden in allen Konzentrationslagern, die es gab. Das, wenn das gewesen wäre, dann hätten Sie mit dem Film einverstandener sein können.
Ja, außerdem waren solche Szenen dort, das ist keine Realität überhaupt. Das konnte sich Schindler überhaupt gar nichts erlauben, um so etwas zu tun. Aber ich weiß nicht, aus welchem Grund und warum. Die wollten dem Schindler irgendwo hier Also kann ich mir überhaupt gar nichts vorstellen, weil
Die wollten ihm vielleicht ein Denkmal setzen? Sowas?
Ja, vielleicht. Also kann ich mir gar nichts vorstellen, warum und weshalb. Man hat aus Schindler sein Märtyrer und seine Vision gemacht.
Oskar Schindler bleibt sicher auch nach diesem Film eine ganz zwiespältige Figur. Er war ein Kriegsgewindler, ein Lebemann. Er hat SS-Leute bestochen mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das nicht nur, um Juden zu retten, sondern natürlich auch, um selber zu profitieren. Er war nicht das, was man gemeinhin einen guten Menschen nennt. Nein. Aber er hat 1200 Juden gerettet. Und auch Michael Emge, Sie haben auch von einem Menschen, der unglaublich viel Böses getan hat, einem hohen SS-Offizier, viel zu verdanken, denn sie sind von ihm gerettet worden. Domradio, die Sendung Menschen. Unser Gast heute ist Michael Emge. Michael Emge, Sie haben als einziges Kind auf der berühmten Schindlers Liste gestanden und sind dadurch nie ins Vernichtungslager deportiert worden. Aber auch vorher schon hat es viele Weichenstellungen in Ihrem Leben gegeben, letztlich die Sie immer auf die Lebens- oder Überlebensspur gebracht haben. Ihre Familie ist wie allen ihrer Familie ist wie allen anderen jüdischen Familien in Polen das Ghetto, das jüdische Ghetto, nicht erspart geblieben. Ein bisschen später als die anderen, aber als sie dann im Ghetto waren, hatten sie eine Wohnung für ihre Familie allein. Das war ungewöhnlich, weil normalerweise gab es ganz, ganz viele Einquartierungen. Wir haben Glück gehabt, sagen sie dazu immer. Dieses Glück lag unter anderem daran, dass ihr Vater Maschinenbauingenieur war und sein Hobby waren Waffen. Deshalb konnte er alle möglichen Waffen reparieren und das hat sich die SS zunutze gemacht. Was genau hat ihr Vater gekonnt, was für die SS wichtig war?
Also damals in Kriegszeiten, dafür Jäger war sehr schlimm, wenn es etwas bei die Waffen etwas wurde beschädigt oder gebrochen und so weiter, da waren keine Ersatzteile und mein Vater konnte das reparieren. In dieser Beziehung war ein phänomenaler Künstler, der hat solche vier Jäger, die kann man sagen, alle Waffen, konnte so reparieren, dass die hohen SS-Offiziere von Gestapo und so weiter, die staunen, die wussten überhaupt gar nichts. Also, aber das war im Grunde genommen, das war Glück für uns. Für die ganze Familie war deswegen, dass mein Vater war, der hat so eine kleine Werkstatt gehabt und ich kann mich erinnern, dass dort stand sein ganzes Arsenal von verschiedenen Waffen, also von Jägern und so weiter, aber auch von normalen Maschinenpistolen und. Und deswegen, wir konnten für sich allein eine ganze Wohnung haben. Das war so ein kleines Häuschen.
Es gab, also das hat sich mit der Zeit immer mehr verschlimmert, die Bedingungen, unter denen Sie im Ghetto leben mussten, aber Sie haben als Kind im Ghetto schon ganz, ganz grässliche Dinge mitbekommen. Unter anderem gab es einen Tag, an dem alle Menschen, also alle Ärzte und alle Patienten, das Krankenhaus räumen sollten. Was ist da passiert?
Also, das kann man nicht sagen, das war ein Krankenhaus. Das war eine Villa von ehemaligen polnischen Offizier. Eine fantastische Villa. Und von Anfang, wenn wurde die Ghetto organisiert, da haben die, kann man sagen, den Judenrat hat sich entschlossen, dass diese Villa wird ein Krankenhaus. Mhm. Aber das war von Anfang und das war noch sogenannte offene Ghetto. Mhm. Und dann, nach einiger Zeit, ist gekommen die geschlossene Ghetto, also mit Mauer, Zaun und. Und diese Villa, dieses Haus wurde ausgeschlossen. Also haben die gesagt, also das wird nicht, zum Ghetto gehören. Mhm. Also die kranken Leute und alle Ärzte und die mussten das räumen. Und die wussten überhaupt gar nichts, was sollen die machen. War überhaupt kein Krankenhaus vorhanden. Außerdem, das waren kranke Leute. Wohin mit den Leuten? Damals die Deutschen, die Gestapo hat 24 Stunden Zeit gegeben zum Räumen. Also die mussten den Krankenhaus räumen. Und warum, ich kann mich so gut erinnern an die ganze Sache, weil dieses Krankenhaus, also dieses Haus, stand genau auf diese Straße, was wir haben, fast gegenüber gewohnt. Und so morgens um 9 oder 9:30 nächsten Tag ist ein Lastwagen gekommen, sind, ich weiß nicht, ob das war Waffen-SS oder normale Soldaten, sind rausgesprungen, ins Krankenhaus reingegangen und wir haben nur ungefähr so Viertelstunde nur die Schüsse gehört. Von Maschinenpistolen und von Gewehren und. Und nach der Viertelstunde haben wir erfahren, dass alle Ärzte und alle Kranken, was lagen im Bett, wurden erschossen.
Menschen im Domradio, heute zu Gast Michael Emge. Michael Emge, Sie waren noch ein Kind, als die Nazis Polen überfallen haben und im Anschluss im Krieg 6 Millionen Juden in Vernichtungslagern umgebracht haben. Und weil Sie ein jüdisches Kind in Polen waren, kamen Sie zuerst ins Ghetto und dann mit Ihren Eltern ins Lager. Also erst im Lager mit Eltern und dann ins Lager. Im Lager aber, Michael Emge, sind Sie mehrfach aus lebensgefährlichen Situationen gerettet worden. Sie glauben, so haben Sie es erzählt, dass ein SS-Kommandant, der mit Ihrem Vater zur Schule gegangen ist, Sie schützen wollte. Zum Beispiel hat Sie jemand aus einem Appell geholt. Die Kinder sollten ins Vernichtungslager kommen und Sie standen bei dem Appell und wurden herausgerufen. Und dann an den Ohren gezerrt über den Hof, an den Kindern vorbeigeschleift. Dann mussten sie zu einem SS-Menschen hingehen und haben eine Arbeit im Hundezwinger zugewiesen bekommen. Was war das für eine Arbeit? Was mussten sie da machen?
Also im Grunde genommen Pflegehunde, das war Futter geben, das war sehr wichtig. Die Zwinger sauber machen und ab und zu auch die Hunde waschen.
Das hört sich jetzt ganz harmlos an, aber das waren Zwinger mit je 2 Doggen und die waren abgerichtet. Ich weiß nicht genau, was der Befehl war. Fast den Juden.
4 Doggen.
Ja, aber in jedem Zwinger waren 2. Ne? So. Und die waren abgerichtet. Also wenn die einen Befehl bekamen, ich glaube, der hieß fast den Juden oder so ähnlich, dann wären sie tot gewesen. Und die waren groß und die waren schwarz. Wie haben Sie das denn gemacht als kleiner Junge, dass Sie diese Zwingertür geöffnet haben und keine Angst hatten?
Also, erste Mal, wenn ich stand vor dem Zwinger, da habe ich nur gebetet. Habe ich gesagt, lieber Gott, oder bist du weg vom Fenster oder überlebst du das. Mhm. Aber du musst Mut haben, weil wenn du gehst nicht rein und tust du das nicht, was wird von dir verlangt, da ist dein Leben sowieso futsch. Mhm. Da wirst du erschossen. Und da habe ich den Zwinger aufgemacht, zum einen Hund zugegangen und habe ich mit dem so etwas geschmust und so weiter. Und der war sehr ganz brav. Und so hat er angefangen. Der, nur, ja. Ich muss erwähnen, das war das erste Mal. Das zweite Mal, da bin ich schon gekommen mit dem Schäferhund vor dem, von dem SS-Offizier. Mhm. Und mit diesem Hund waren wir wie ein Herz und eine Seele. Wir kannten uns noch von Ghetto. Dieser Kommandant hat, also der SS-Offizier, hat er diesen Hund im Ghetto als Geschenk zum Geburtstag bekommen.
Sie, also der hat das ja auch gemacht, der hat sie eingeteilt für die Hundezwingerarbeit, um sie zu retten. Der wollte ihnen ja was Gutes. Da war dann zum Beispiel auch bei, dass sie beim Koch das Fressen für die Tiere holen gehen mussten. Und dann fiel für sie auch manchmal ein bisschen Essen ab. Was ich Sie gern fragen möchte, ist, das ist ja eine sehr zwiespältige Figur. Dieser Mensch, dieser SS-Offizier, hat ihnen, hat sie geholfen, aber der hat ja selber auch ganz viel Grausames gemacht. Und es gibt Menschen, die sagen, die wollen gar nicht, dass sie diese Geschichte erzählen, dass er sie gerettet hat, weil das neben so viel Grausamen steht. Aber sie sagen, er hat mich aber gerettet. Wie ist das für Sie, dass die anderen Menschen sagen, nee, sie sollen diese Geschichte gar nicht erzählen?
Ja, und das wundert mich überhaupt. Und das ärgert mich überhaupt. Wenn ich mache Vorträge in Gymnasien oder in Schulen, da ich rede mit den Kindern offen und schon voraus, vor der Erzählung und vor der Diskussion, sage ich immer, das, was ich erzähle, das sind keine Märchen von Tausend eine Nacht. Das und das war brutal, schlecht, Horror. Kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Aber waren auch Momente, was waren sogar Leute, man kann sagen, dass die haben überlegt, was sollen die machen. Mhm. Und wenn ich diskutiere manchmal mit erwachsenen Leuten, da sind, und das ist mir öfter passiert, da haben die gesagt, naja, aber solche Sachen, das sollst du nicht erwähnen, war, also das ist nicht gut für ganze Geschichte, das kann man nicht verharmlosen und, und. Und ich finde das falsch, weil so wie der Michael Degen hat ein Buch geschrieben und ein Film gemacht, und hat er gesagt, nicht alle waren Mörder.
Also Ihnen geht es darum, wirklich die Wahrheit zu sagen, dass ja, was wirklich passiert
gut,
ist.
Gut, das waren von 100.000 einer, aber einer war da.
Michael Emge, Sie haben uns einen Text mitgebracht, den hören wir gleich zur vollen Stunde. Und in der zweiten Stunde werden wir unter anderem darüber reden, warum Sie denn heute auch in Schulen gehen und in Schulen darüber sprechen.
gütiger Vater, Erbarmen, Friede und Liebe in Fülle hat der heilige Judas Thaddäus, den man auch den Beherzten nennt, in seinem Brief den Menschen gewünscht. Gib uns und allein dein Erbarmen, deinen Frieden, deine Liebe steht uns bei uns verzweifelten und hoffnungslosen Anliegen. Schütze und bewahre uns in alle Not des Leibes und der Seele. Lass uns durch ihn, der dir in Treue bis in den Tod hinein gedient hat, dich finden. Das erbittet wir durch die Fürsprache deines heiligen Apostel Judas Thaddäus. Amen.
Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Michael Emge. Michael Emge, Sie haben uns in dieser Sendung, in der wir von der Zeit erzählen, die Sie im, als kleiner Junge, als polnischer kleiner jüdischer Junge im KZ waren, haben Sie uns einen Text mitgebracht, der anfängt mit »Lieber Vater«. Sie haben uns ein Gebet mitgebracht und ich sage immer, der Gast sucht aus, was auch immer das für ein Text ist. Es ist schön, wenn er was mit Ihrer Spiritualität zu tun hat. Warum haben Sie diesen Text ausgenommen, über diesen Judäus, über diesen Apostel, den Beherzten, wie es im Text heißt?
Das ist schwer zu erklären.
Das glaube ich.
Aber wenn ich war, in Ghetto noch, in Ghetto nicht, wenn ich war in Konzentrationslager, da habe ich festgestellt, dass sogar die größten Atheisten, wenn war so eine kritische Lage, haben alle angefangen zu beten. Und das, im Grunde genommen, das ist mir geblieben. Und ich kann mich bezeichnen als gläubiger Mensch, aber ich habe meine Prinzipien. Wenn ich möchte beten, da gehe ich nicht unbedingt in eine Synagoge oder nicht unbedingt in eine Kirche. Ich bete in Straßenbahn, ich bete in Auto, ich bete in zu Hause. Und mein, vielleicht aus Erzählungen und vielleicht aus Geschichten, habe ich mir ausgewählt, dem heiligen Apostel Judas Thaddäus als Patron.
Und was an ihm ist so, dass Sie sagen, der soll mein Patron sein? Also was, welche Qualität hat er, dass er sagt, der soll mich beschützen? Dieses Beherzte?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Domradio, die Sendung Menschen, heute mit unserem Gast Michael Emge. Als Kind polnischer Juden ist er wie alle anderen auch erst in Ghettos für Juden gebracht worden und dann ins KZ. 65 Mitglieder aus ihrer Familie, 65 Menschen, Michael Emge, aus ihrer Familie sind dort umgebracht worden, auch ihre Eltern. Hunger, Kälte, Krankheiten, unvorstellbar harte Arbeit, willkürliche und ganz systematische Ermordungen, all das gehörte zum Alltag in den Konzentrationslagern. Zu den Schrecken, die sie und alle anderen erleben mussten, gehörte aber auch ein unaufhörliches Misstrauen. Und dieses Misstrauen war so groß und so berechtigt, weil überall Verrat lauerte. Ihre Mutter zum Beispiel stand eigentlich auf Schindlers Liste. Sie hat für Schindler gearbeitet. Und im Original, die Liste, die im Koffer gewesen ist, die man 99 auf dem Dachboden gefunden hat, in diesem Original steht ihre Mutter drauf. Aber in Wirklichkeit ist sie im KZ verraten worden und nicht gerettet worden. Was ist mit ihrer Mutter passiert?
Also beim Schindlerliste war so, dass die Männer wurden nach Großrosen gebracht, vorher, und die Frauen nach Auschwitz. Und im Grunde genommen wurde, wenn wir waren schon in Brinnlitz, da wurde uns gesagt, dass die Frauen kommen überhaupt schon gar nichts. Aber glücklicherweise, die sind gekommen. Und wenn die Frauen, wir sind gekommen Herbst und die Frauen sind gekommen schon Winter. Und ich kann mich erinnern an diesen Moment, was die Frauen sind gekommen und ich habe meine Mutter gesucht und habe sie gefunden. Ich konnte nicht zugehen und fragen, deswegen, das standen dort Wachleute, also SS, und habe ich mir gesagt, ich muss abwarten und fragen, was ist passiert. Aber leider, ganze Zeit, alle haben geschwiegen. Alle Frauen haben geschwiegen und haben mir nicht konkret gesagt, warum ist meine Mutter nicht gekommen. Und erst nach dem Krieg, ich habe in Brüssel eine Frau gefunden, im Grunde genommen getroffen, und sie hat zu mir gesagt, weißt du, wie ist das mit deiner Mutter passiert? Sage ich, nein, bis heute weiß ich nicht. Also mit deiner Mutter ist so passiert, dass deine Mutter war krank und lag auf die Krankenstube. Und auf einmal sind zwei Aufseherinnen gekommen und haben gesagt, raus, 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 die was gehören zum Schindler Liste, alle raus. Und wurden die Namen und die KZ-Nummer ausgerufen. Und eine von Bekannten, eine Frau sagte, die Frau liegt auf die Krankenstube, die muss man rufen. Da ist eine Frau gegangen und hat sie andere Frau gebracht und hat sie die vorgestellt, als wäre das meine Mutter. Und meine Mutter wurde umgebracht und sie hat überlebt.
Das meine ich mit dem Verrat, der überall, überall, überall war. Sie haben als Kind auch eine andere Geschichte erzählt, wo es auch um eine Mutter und einen Verrat geht. Da hatten zwei Frauen einen Fluchtversuch gemacht und als Rache sollten 10 Menschen erschossen werden. Und ein Sohn, der beim Appell dabei war, hat dafür gesorgt, dass seine eigene Mutter erschossen wurde. Wie hat er das gemacht?
Ja, das war so. Der gehörte ganze Zeit, also nicht ganze Zeit, aber einige Zeit, er gehörte zum Judenrat in Ghetto. Aber damals war schon alles vorbei, weil das war nur eine kleine Gruppe, was ist geblieben zum Aufräumen. Und von dieser Gruppe sind zwei junge Leute entlaufen. Die wurden erschossen. Aber für so eine Sache als Beweis von Macht und irgendwo ein Schreck einjagen, soll das nicht weiter passieren oder noch einmal passieren. Da ist der Kommandant von Ghetto gekommen und hat er zu dem, von dem Judenrat hat er gesagt, hör mal zu, du sorgst dafür, ich muss 10 Leute erschießen. Also ich frage mich, wer meldet sich freiwillig zum Erschießen?
Niemand.
Niemand. Und hier, ich behaupte noch einmal, dass der SS-Offizier, der Kommandant, konnte machen, was er wollte. Er konnte uns alle erschießen. Mhm. Aber der ist zu dem von Jürgenrath gegangen und hat er gesagt, hör mal zu. Ich muss jemand erschießen. In meinem Rapport muss stehen, dass die Leiche wurde entsorgt und so weiter und so fort. Ich muss jemanden erschießen. Deine Mutter ist 80 Jahre alt. Sie wird sowieso nicht überleben. Und er hat überhaupt gar nichts gezögert. Hat er seine Mutter an Hand genommen und hinter sein Haus geführt. Und der SS-Kommandant hatte die Mutter erschossen.
Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Michael Emge. Ganz am Anfang der Sendung, Michael Emge, haben Sie im Fragebogen als Beruf Musiker angegeben. Und als ich Sie gefragt habe, wie wichtig die Musik im Konzentrationslager war, haben Sie gesagt, sehr wichtig. Sie spielen Geige, Percussion und Klavier. Und Sie waren ein kleiner Junge. Sie waren 6 Jahre alt, als Ihr Onkel kam mit einer normalen Geige. Der war auch Musiker oder Lehrer. Und Sie haben die Geige genommen und angefangen zu spielen. Und Ihr Onkel hat gesagt, dieses Kind muss Geige lernen. Sie haben dann auch schon angefangen, als Kind Geige zu lernen. Das war gar nicht so einfach, damals eine für ein Kind passende Geige aufzutreiben. Und als Sie dann im Konzentrationslager waren, was haben Sie mitbekommen? Wie war das mit der Musik im Konzentrationslager?
Na, das war nicht für alle, aber für Ausgewählte und für, muss man schon sagen, für gute Musiker. Zum Beispiel die berühmte, also für mich, die waren berühmt nach dem Krieg und vor dem Krieg nicht so, aber nach dem Krieg, die Brüder Rosner. Mhm. Der eine hat gespielt Akkordeon, der Älteste hat gespielt Geige und der eine hat gespielt Trompete. Und die haben im Grunde genommen nur deswegen überlebt, dass die haben Musik gemacht in Konzentrationslager. Die wurden, also die haben beim Festen, was die SS hatte, dort gefeiert und so weiter, da haben die gespielt. Auch beim traurige Sachen haben die auch gespielt, vielleicht. Wissen Sie, das war so eine berühmte, in Auschwitz war so eine berühmte Damenorchester.
Mädchenorchester? Ja.
Und also in meinem ersten Konzentrationslager, also Plaszów Krakau, da waren also die Brüder Rosner haben auch so manchmal Marsche gespielt zum Krematorium und so weiter. Also die Transporte für Kinder und so weiter und so fort. Das war ein trauriger Teil von der Musik. Aber allgemein, da kann man sagen, die wurden gerettet nur deswegen, dass die haben gespielt.
Hat sie das als Kind, also wenn sie die Musik gehört haben, hat sie das getröstet oder hat Ihnen die Musik geholfen im Lager?
Sie werden nicht glauben. die Musik hat mich so fasziniert, dass ich habe überhaupt gar nichts geachtet, was kann mit mir passieren, wenn ich stehe zum Beispiel 5 oder 6 Schritte Entfernung, dass ich kann Prügel bekommen, dass kann irgendwo ein SS-Mann mich erschießen und so weiter. Das war für mich so ein Kraft, das hat mich so gezogen, dass da konnte niemand helfen. Wenn ein Orchester hat gespielt, da stand ich wie eine Säule.
Haben Sie deswegen auch nach dem Krieg gesagt, ich werde Musiker?
Ja.
Und welche Rolle hat die Musik nach dem Konzentrationslager für Sie gespielt, dann im weiteren Leben?
Also sofort nach dem Krieg, da ich musste mit Musik abwarten, weil ich war sehr, sehr schwach. Ich konnte überhaupt gar nichts von Musik, konnte ich überhaupt gar nichts denken. Ich war nicht zustande. Das hat erst angefangen, so ungefähr, man kann sagen, so 1947, 48, habe ich das angefangen mit Musik, etwas ganz langsam und so weiter. Aber das waren die Nachkriegszeiten, was ich als Weiser, ich habe alles verdrängt. Und die Musik war für mich ein Elixier. Lange Zeit. Ich habe alles verdrängt. Ich wollte überhaupt nichts, gar nichts wissen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis niemand wusste, dass ich war in Ghetto, in Konzentrationslager und so weiter und so fort. So weit war das bei mir.
Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast Michael Emge, der als Kind auf Schindlers Liste, auf der berühmten Schindlers Liste gestanden hat und so das Schicksal von 65 anderen Familienmitgliedern, alleine seiner Familie von polnischen Juden, die ermordet worden sind, diesem Schicksal entgangen ist. Michael Emge, Sie haben vor den Nachrichten erzählt, dass Sie nach dem Krieg nichts mehr damit zu tun haben wollten und dass die Musik das war, was ihr Elixier war, aber dass ihre Bekannten gar nicht gewusst haben, dass sie im Ghetto waren, dass sie im Konzentrationslager waren, und sie haben das viele, viele Jahre und Jahrzehnte durchgehalten, dass sie nicht darüber gesprochen haben. Jetzt haben wir aber ja schon mehrfach erzählt, dass sie heute seit ungefähr 10 Jahren in Schulen gehen und von dieser Zeit erzählen. Das heißt, da muss ja irgendwann irgendwas passiert sein. Was war das, dass es sich in Ihnen geändert hat, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt kann ich und jetzt will ich darüber auch sprechen?
Ja, im Grunde genommen, das war Zufall. Ich war in einer Gesellschaft, ich wurde eingeladen zu einer Gesellschaft, das waren auch ehemalige Holocaust-Opfer, aber nicht in diesem Sinne, dass die haben so etwas durchgemacht und erlebt, was ich. Das waren Leute, was damals waren 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Und die haben im Grunde genommen Blödsinn erzählt. Und das hat mich furchtbar geärgert. Als 3-jähriges Kind, er kann sich überhaupt gar nichts erinnern an solche Situationen. Der hat gar nichts registriert, solche Situationen. Da habe ich gesagt, wenn solche Leute gehen und erzählen oder lesen Bücher oder zu Gymnasien, Schulen und Versammlungen und erzählen, da musst du das etwas ändern. Und da habe ich mit bestimmten Leuten gesprochen Und eine Dame, da war empört. Sie hat zu mir gesagt, wenn so viele Jahre haben sie geschwiegen, dann muss man sie aufhängen.
Dafür, dass sie die ganze Zeit das nicht weitergegeben haben.
Da sage ich, nur, wenn es geht um Aufhängen, dann kann ich mich selbst aufhängen. Da brauchen sie nicht mehr helfen, sage ich. Aber so ist dazu gekommen. Mhm. Außerdem, ich habe kennengelernt, jemanden war im Grunde genommen, in Russland waren keine Ghettos. Mhm. Kommt aus Kiew und der hat mir, er war auch 3 Jahre alt, aber der hat viel über Holocaust gelesen und hat solche Vorträge in Volkshochschulen gemacht. Mehr hat er mit erwachsenen Leuten diskutiert. Und der hat mich so lange gequält und gequetscht und animiert. Und hat er gesagt, hör mal, du bist doch eine von den Wichtigsten. Also wie viel sind wir geblieben überhaupt? Und da nützt doch etwas. Und so hat er angefangen.
Wenn Sie in die Schulen gehen, haben Sie ja einen Vorteil den Kindern gegenüber, denn das, was Sie erlebt haben, da waren Sie selber ein Kind. Also Sie erzählen von einer Zeit, wo Sie die Welt genauso erlebt haben wie die Kinder heute, denen Sie erzählen. Was fragen die Kinder Sie? Womit kommen die, nachdem Sie von sich erzählt haben?
Also muss man sagen, dass in die Schulen sind Klassen, was wahrscheinlich ein Lehrer oder Lehrerin oder 2 oder 3, weiß ich nicht, haben großen Einfluss. Mhm. Mit diesen Kindern kann man fantastisch diskutieren. Die Fragen konkret, die Fragen, die möchten diskutieren, die möchten wissen, was ist passiert. Und noch dazu, wenn die haben vor sich so jemanden wie ich, was hat das alles erlebt, mhm, und gibt das weiter und erzählt die konkrete Wahrheit und so weiter. Ich habe schon öfter erfahren, das waren Kinder, was haben geweint. Aber habe ich auch erfahren, Gegenteil. So waren Kinder eingestellt, zu stören.
Sie hören das Domradio mit der Sendung Menschen und zu Gast ist Michael Emge. Aufgewachsen als Kind eines jüdischen Vaters in Polen und einer Mutter. Sie kam aus einer gemischt religiösen Familie, also aus einer christlichen, sie hat eine christliche Mutter und einen jüdischen, sehr assimilierten Vater. Sie sind mit 2 Religionen aufgewachsen, haben zum Beispiel schon als Kind das Weihnachtsfest ganz traditionell mit einem Weihnachtsbaum erlebt. In dieser Sendung haben Sie davon erzählt, dass Sie von sich sagen, dass Sie ein gläubiger Mensch sind mit Ihren eigenen Prinzipien, die dazugehören. Und aber dass es das weiter gibt in Ihrem Leben, dass es einen Gott und einen Glauben gibt. Nach Auschwitz, nach dem Krieg, haben viele Menschen gesagt, jetzt ist Schluss, man kann nicht mehr an Gott glauben, das funktioniert nicht. Und Sie tun das, obwohl Sie das Konzentrationslager selber erlebt haben. Wie funktioniert das?
Also in dieser Beziehung habe ich eigene Theorie. Ich weiß nicht, ob die Theorie ist richtig, aber ich sage so. Wenn so viele Menschen wurden umgebracht, das ist eine Seite. Zweite Seite, die, was sind am Leben geblieben, und die, was haben an Gott geglaubt, vielleicht waren die Ausgewählte. Vielleicht der Gott hat gesagt, der und der, der glaubt an mich, der bleibt am Leben. Im Grunde genommen, das ist alles Schicksalssache, Glückssache, aber das ist meine Theorie.
Michael Emge, Sie haben diese Anstrengung auf sich genommen, uns von diesen Zeiten zu erzählen. Und auch wenn Sie das in den letzten 10 Jahren immer wieder gemacht haben, ist es einfach so, dass Sie was auf sich nehmen, wenn Sie sich so intensiv daran erinnern. Und ich will Ihnen einfach ganz herzlich danken, dass Sie das getan haben, dass Sie nach hier gekommen sind und diese Anstrengung einmal mehr auf sich genommen haben, um sich an diese schrecklichen Zeiten zu erinnern. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.
Danke, danke.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung noch mal ganz hören wollen, heute Abend 20 bis 22 Uhr ist die Wiederholung. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.